Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast Bettina Stangnet, Eichmann-Biografin, Gastgeber Johannan Schelljem. Frau Stangnet, von Hause aus sind Sie ja Kant-Philosophin. Erklären Sie mir das. Wie wird eine Kant-Philosophin zu einer Eichmann-Biografin?
Ja, indem man bei Kant über das radikal Böse forscht. Das habe ich getan vor einige Jahre und habe auch mal ein Buch darüber geschrieben. Und wenn man sich mit dem Bösen beschäftigt und dann so ein Schlagwort wie das radikal Böse hat, dann kommt man natürlich sehr schnell zu Hannah Arendt und zu der Theorie der Banalität des Bösen. Und da habe ich mich gefragt, wie das wohl zusammenpasst, das Radikale und das Banale. Und dann bin ich bei Adolf Eichmann gelandet. Also Adolf Eichmann war dann für mich das Beispiel, an dem ich das begreifen wollte, und habe mich dann mit der Literatur beschäftigt, die es dazu gibt, und bin davon ausgegangen, dass es eigentlich auch schon alles gibt, was man dazu sagen könnte, und ich also als Philosoph im Feld der Historiker wildern kann und weiterdenken kann, so wie Philosophen das gern tun.
Wo ist das kategorisch Böse bei Kant?
Kant hat sich überlegt, warum Menschen, obwohl sie genau wissen, was das Richtige ist, trotzdem das nicht immer tun. Er hat sich also überlegt, was ist das? Wir haben ja so einen Parameter in uns, der uns genau sagt, das, was du jetzt davor hast, das ist nicht in Ordnung. Und trotzdem tun wir das manchmal. Und er hat dann nachgedacht über den Zusammenhang von Denken und Moral. Kant war ein großer Freiheitsphilosoph und wusste, dass noch nicht mal das Denken uns zwingt. Das heißt, auch wenn ich weiß, was richtig ist, zwingt mich das nicht. Ich bin immer noch frei genug zu tun, was ich möchte. Und dass ich das bin, das ist das radikal Böse. Also radikal von radus die Wurzel. Wir sind von Grund auf böse, weil wir noch nicht mal durch einen richtigen Gedanken verpflichtet sind, das zu tun, was wir selber für richtig halten. Und diese Differenz zwischen unserem Wissen um das Gute und dem Handeln, diese Möglichkeit, die wir dazu haben, die nennt Kant das radikal Böse. Das heißt, er sagt, das kommt tatsächlich aus der menschlichen Natur, das kommt daher, weil wir so frei sind, dass uns nichts zwingt, noch nicht mal unsere eigenen Überzeugungen letztendlich. Wie gesagt, im Hintergrund war immer schon die Frage, gibt es einen Weg von Kant zu Auschwitz?
Jetzt hat diese Philosophin Bettina Stangnet im April 2011 eine aufsehenerregende Arbeit geschrieben über Eichmann vor Jerusalem, in der sie diese Figur Adolf Eichmann, diese historische Person, in einem ganz kleinteiligen, akribischen und eloquenten Indizienbeweis als einen notorischen Lügner, Gaukler und Falschspieler entlarvt. War denn dieses Bekenntnis zu Kant, was ja, wie Sie eingangs erwähnten, vielen Philosophiestudenten das Studium vergiftet hat, war dieses Bekenntnis Adolf Eichmanns zu Kant eine seiner vielen Lügen, oder hat er da etwas Wesenverwandtes gefunden oder vielleicht hineininterpretiert?
Nein, es war eindeutig eine Lüge. Das konnten wir so lange nicht sehen, weil wir nicht wussten, dass es Handschriften gibt, in denen der Eichmann über Kant schreibt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als er noch in Freiheit ist. Das ist ein Moment, wo er in Argentinien sitzt und seine Macht nicht mehr hat, aber auch noch nicht vor Anklägern steht und sehr frei seine Weltanschauung darlegen kann. In Israel ist es so, dass er natürlich ganz genau weiß, welche Bedeutung Kant gehabt hat für die Juden. Das ist etwas, das konnte man damals überall lesen, weil die Nationalsozialisten es nicht verstanden haben. Kant galt als großer deutscher Philosoph, er ist schlicht der größte deutsche Philosoph, und man wollte ihn schon behalten, auch wenn man alles andere zertrümmerte, weil er einfach Größe hatte. Und gleichzeitig wusste man aber aus der Geschichte, dass er sich so gut verstand mit den Juden und auch so viel Verständnis hatte für die jüdische Religion. Und das passte für die Nazis nicht zusammen. Da hat jeder Nazi so seine eigene Entscheidung getroffen. Goebbels beispielsweise hat gesagt, ich kann mit Kant überhaupt nichts anfangen. Ich behalte nur das Pflichtenethos, also den kategorischen Imperativ. Alles andere werfe ich weg. Eichmann war der bedeutend klüger. Das kann man nicht anders sagen. Er hatte verstanden, dass es bei Kant etwas gibt, was mit dem Nationalsozialismus gar nicht vereinbar ist. Für sich persönlich war ihm vollkommen klar, dass die Kantsche Lehre gefährlich ist für die nationalsozialistischen Ideale.
Warum?
Weil sie einfach auf allgemeine Gleichheit der Menschen ausgerichtet ist, auf Vernunft, die für alle Menschen gleich ist, auf so etwas wie Menschenrechte. Es gab dort keine höheren und niederen Menschen. Es gab keine, denen man das Menschenrecht absprechen konnte, sondern die Menschen waren für Kant gleich und das Gesetz, das über die ganze Welt gelten soll, ist das der Vernunft. Für Eichmann sollte über der ganzen Welt nur ein Gesetz stehen, nämlich das des Blutes, also das der Rasse, und das war für jede Rasse anders. Und in diesem Spannungsfeld ist es für Eichmann ganz eindeutig, er kann Kant nicht leiden. Als er in Israel ist, ist die Situation anders. Da befindet er sich unter Juden, unter den Menschen, die er für seine Erbfeinde hält, für seine ewigen Feinde, bis einer von beiden tot ist. Und er versucht dann, sich einzuschmeicheln, indem er sich auf den Philosophen bezieht, von dem er weiß, dass es der jüdische Philosoph ist. Also der Philosoph, der für das jüdische Selbstbewusstsein, für das Selbstbewusstsein der deutschen Juden so immens wichtig ist. Und er versucht, mit den Wölfen zu heulen. Er versucht, den Mächtigen in ihrer Sprache zu begegnen, in der Hoffnung, dass er sie damit manipulieren kann.
Eichmann vor Jerusalem heißt Ihr Buch. Wenn wir versuchen, den biografischen Stationen Bettina Stangnet von Adolf Eichmann zu folgen, um zu schauen, wie entwickeln sich seine Lügen, was meinen Sie damit? Denn Sie haben als Arbeitstitel eigentlich gehabt, Eichmann hinter den Spiegeln. Das erinnert mich ein bisschen an Alice zwischen den Spiegeln, also an dieses Vexierspiel. Wie hat Eichmann mit seinem Bild gespielt, denn nach dem Krieg, Bettina Stangnet, erscheint Adolf Eichmann ja als der Unbekannte, der dann behaupten kann, der kleine Bürokrat zu sein, der vielleicht gewusst, aber immer gehorcht hat.
Das behauptet er dann wirklich erst, als er vor Gericht steht. Also das behauptet er wirklich erst ab 1960. Bis zu dem Zeitpunkt ist er das, was er immer gerne sein wollte, ein Karrierist. Und genau das ist auch die Antwort auf Ihre Frage. Karriere bedeutet, dass einen Menschen kennen und dass Menschen ein Bild von einem haben. Jemand macht in dem Moment Karriere, wo er es schafft, dass mit seinem Namen eine Bedeutung verknüpft ist. Und das hat er sehr, sehr früh gemacht. Also er hat eine Karriere gemacht von Anfang an innerhalb der SS in einer besonderen kleinen Einheit, der Sicherheitsdienst. Und die haben sich verstanden als eine Elite, die neue Elite der neuen Zeit. Und das haben sie sehr selbstbewusst auch nach außen getragen. Eichmann hatte dann sehr schnell die Gelegenheit, bei seinen Vorgesetzten zu zeigen, dass er sich sehr gut verkaufen kann, dass er also wirklich der Mann der Stunde ist. Er war sehr wendig, er war sehr kreativ und er wurde schon in seinen eigenen Kreisen sehr schnell bekannt. Man wurde auf ihn aufmerksam, er wurde auch relativ schnell befördert, bekam schnell auch Verantwortung übertragen. Er durfte beispielsweise 1937 im Auftrag des Dritten Reiches nach Palästina reisen. Das war keine ganz offizielle Dienstreise. Es war so eine Spionagereise, die auch nicht funktioniert hat. Also man hat ihn gar nicht reingelassen. Aber daran sieht man, er hatte schon diese Privilegien. Man hat ihm das zugetraut. Man hat ihm zugetraut, dass er dort etwas bewegen kann. Und er hat in diesem Umfeld dann auch sehr schnell zu tun mit Vertretern des Judentums, denn das war ja der Gegner, mit dem man irgendwie umgehen wollte. Man hatte ja erfunden eine angebliche Judenfrage, also dass man nun die Judenfrage lösen müsste, weil man Juden in Deutschland hat und die wollte man nicht haben. Genau genommen wollte man gar keine Juden in der Welt haben, aber das hat man da noch nicht so laut gesagt. Und er hatte einfach sehr schnell Kontakt mit diesen Menschen. Und da er mit ihnen ja nun nicht immer freundlich umgegangen ist, hat sich das auch herumgesprochen.
Bettina Stangnet, wie muss ich mir das Auftreten in dieser Zeit vorstellen, in der Adolf Eichmann noch nicht über die Machtfülle verfügt wie nach 1939, also nachdem im Reichssicherheitshauptamt die Zentrale für jüdische Auswanderung, so hieß das im jüdischen Brüderverein in der Kurfürstenstraße 116 in Berlin, gegründet worden ist, wo er dann ja sehr viel Macht gewinnt. Wie verhält er sich in dieser Erkundungsphase in der jüdischen Umgebung?
Unauffällig, wie das ein Spion so tut. Er versucht also, auf Veranstaltungen zu gehen innerhalb des Judentums. Er versucht, Gespräche zu führen. Er versucht natürlich subversiv herauszufinden, wer der Gegner ist. Und da gibt er sich durchaus als das geringere Übel. Er darf von seiner Position im Sicherheitsdienst nicht verhaften. Also er ist nicht in der Exekutive. Er muss dann also bei der Gestapo anrufen und sagen, verhaftet den und den mal, ich komme dann und gucke mir das Verhör an. Das hat er aber schon sehr früh getan. Also diese Nähe zur Gewalt, die ist ganz früh da. Eichmann selber hat nie gefoltert, also nicht in dem körperlichen Sinne. Er gehörte zu den Männern, die den Raum verlassen haben, wenn es heftig wurde und wieder reingekommen ist, um dann die Wirkung auszunutzen. Aber das hat er von Anfang an getan. Er hat auch schon sehr, sehr schnell gelernt, wie er sich Posten schaffen kann, in denen er mehr Macht bekommt. Er ist dann ja 1938 nach Wien versetzt worden mit dem sogenannten Anschluss Österreichs, um dort Judenpolitik aktiv zu gestalten. Und er hat das dort getan, indem er nennt das dann verharmlosend, die Auswanderung der Juden organisiert hat. Er nennt es dann schon etwas deutlicher, die forcierte Auswanderung, da ist die Gewalt dann schon drin. Und genau so war das auch. Also wir wissen von Menschen, die ihn beschrieben haben, wenn er dort durch seine Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien gegangen ist, mit also glänzenden Stiefeln, mit Reitpeitsche, mit allem, was dazugehört. Und die Menschen haben schon vor ihm gezittert. Also es gibt Beschreibungen, dass die Mütter ihre Kinder zu sich ziehen, was ja immer ein deutliches Beispiel ist. Und er hat da ein sehr straffes Regiment geführt und die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Als er nach Berlin kam, da war er schon ein ganz bekannter Mann. Diese seltsame Mischung aus der Behauptung, er wolle ja nur das Beste und gleichzeitig aber einer unglaublichen Kreativität der Gewalt. Also das reicht von Instrumentarien, wie man Menschen bestiehlt, wie man sie dazu bringt, dass sie aus lauter Angst alles hergeben, was sie haben, nur damit sie lebendig aus Deutschland rauskommen oder aus Österreich rauskommen, bis hin wirklich dazu, dass er natürlich geduldet hat, dass es eine Reichspogromnacht gab, dass er das auch ausgenutzt hat und dass er damit auch gedroht hat, dass er gesagt hat, wenn wir nicht kooperieren, dann kommt die SA, dann kommt die SS, dann kommt die Gewalt. Und damit hat er von Anfang an gespielt. Wobei man ja allgemein die Frage stellen muss, was die sich denn vorgestellt haben unter Auswanderung. Wenn man sagt, man möchte die Juden loswerden aus dem deutschen Einflussbereich, gleichzeitig aber die Weltherrschaft möchte, wo ist denn der Platz? Ist es der Mond?
Das heißt, Eichmann ist mitnichten der unbekannte Schreibtischtäter, als der er sich später ausgibt. Aber es gibt ja einen Moment, wo der Schrecken seines Namens, den er ausnutzt, um die Menschen weiter in die Enge zu treiben, weiter dahin zu treiben, dass sie alles übergeben, nur um das nackte Leben durch Auswanderung retten zu können. Es gibt einen Moment, wo das umkippt. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, in dem Sie sagen, wenn man jemanden ermorden will, dann benötigt man nicht die Angst vor dem Namen, sondern das Vertrauen, dass vielleicht Schlimmeres verhütet werden kann, wenn man das tut, was dieses Amt, was diese Person anweist.
Ja, das ist ein ganz entscheidendes Moment in seiner Karriere. Also zunächst einmal möchte er einfach den Schrecken verstärken, der den Juden droht im Dritten Reich, damit sie auswandern. Dass man ihnen dann hinterherkommen will, das sagt er so noch nicht. In dem Moment, wo das Mordprogramm beginnt, also wo wirklich die Entscheidung gefallen ist, wir wollen jetzt den Massenmord hier und gleich, da hat er ein Problem. Da muss er sich nämlich wieder in die Rolle zurückversetzen, die er ja schon mal gehabt hat, nämlich die des Verhandlungspartners, des neugierig Interessierten, desjenigen, der sich auch angeblich für das Judentum interessiert, um dann den Menschen klarzumachen, ich bin das geringere Übel. Also wenn ihr mit mir verhandelt, dann werdet ihr nicht hier gleich vor Ort und Stelle, an Ort und Stelle erschossen, sondern da gibt es dann noch einen Ausweg. Und dann versucht er tatsächlich, sich Methoden auszudenken mit seinen Kollegen natürlich, wie man dann verführen kann, wenn man nicht mehr zwingen kann. Sie können einen Menschen nicht mehr zwingen, wenn er weiß, dass er stirbt. Ein Mensch, der dicht vor seinem Tod steht, weiß, dass er sowieso alles verloren hat. Womit wollen Sie ihn noch zwingen? Und deshalb musste man den Menschen vorgaukeln, dass es doch nicht so aussichtslos war. Und dafür musste man sich eine Menge ausdenken. Sie bekommen einfach nicht Tausende von Menschen dazu, relativ geordnet in Züge zu steigen. Die stiegen ja mitten in der Stadt in die Züge, wenn die wissen, was am anderen Ende auf sie wartet. Wenn sie einem Menschen sagen, steig dort ein, fahr da durch die Gegend und am Ende bist du sowieso tot, steigen die nicht mehr ein. Also musste man ihnen klar machen, das wird alles nicht so schlimm, nehmt Gepäck mit, ihr braucht genug anzuziehen, nehmt festes Schuhwerk mit und merkt euch, wo eure Familien sind, hinterlasst eure Adressen und ähnliches mehr, um einfach die Assoziation zu wecken, dass es tatsächlich nur ein Umzug ist.
Es gibt ja eine merkwürdige Konferenz, die Adolf Eichmann organisiert. Adolf Eichmann zitiert führende Vertreter der Juden von Wien und Prag in Mährisch-Ostrau zusammen und hält eine Rede über das jüdische Reservat, das gegründet werden soll. Ich habe nicht genau verstanden, ob es in Lublin sein soll oder in dem Sumpfgebiet von Nischko am Sann. Was hat das für einen Sinn, Menschen aus Prag, Städter aus Prag und Wien nach Mährisch-Ostrau zu befehlen, um denen zu erklären, hier entsteht ein jüdisches Reservat? Was will Adolf Eichmann da, Bettina Stangnet?
Das, was dort passiert ist, das war der erste Versuch einer Deportation. Das war das erste Mal der Versuch, eine große Gruppe von Menschen mitten in Wien in den Zug steigen zu lassen und sie ins Nichts zu transportieren. Er hat dazu die führenden Vertreter des Judentums mitbefohlen. Er wollte offensichtlich Zeugen dafür haben, was dort geschieht. Es war wohl auch klar, von Anfang an klar, dass die wieder zurückgeschickt werden sollten, um zu berichten, wie furchtbar das dort alles ist. Also er organisiert eine Deportation nach Nischko. Das ist ein sumpfiges Gebiet in der Demarkationslinie zur russischen Grenze. Das ist kein Bereich, in dem man leben kann. Und er erzählt ihnen dort aber, hier baut ihr jetzt euer Reservat auf. Und hier haben jetzt in Zukunft alle Juden zu leben. Und so wird das weitergehen. Wir werden jetzt hier ein riesiges Areal einzäunen und dort werdet ihr leben. Das war von Anfang an illusorisch. Das war illusorisch, weil da auch machtpolitische Interessen der Männer entgegenstanden, die dort die Oberherrschaft hatten.
Hans Frank,
der im Generalgouvernement. Und das war von Anfang an gar nicht zu realisieren. Vor allem aber war das ein Gebiet, in dem man nicht leben konnte. Und man hat dann, also Eichmann hat dann eine seiner berüchtigten Ansprachen gehalten, das hat er sehr gerne getan, und dort ganz klar gesagt, das hier ist eure Zukunft, wenn ihr Deutschland nicht verlasst oder das Deutsche Reich nicht verlasst. Und die Männer, die er dazu gebeten hat, die sind dann zurückgefahren nach Wien und haben dort dieses Horror-Szenario beschrieben.
Der amerikanische Aufbau, die deutschen Juden hatten ja die Zeitung in New York, hat dann auch von bevorstehendem Völkermord geschrieben. Lassen Sie uns das, Bettina Stangnet, zunächst einmal ein wenig verdauen mit der ersten Musik, die Sie mitgebracht haben. Wladimir Horowitz mit der Etüde für Klavier, Opus 2, Nummer 1. Warum?
Weil ich es selber gern gespielt habe.
Wladimir Horowitz. Wladimir Horowitz mit der Etüde für Klavier Opus 2 Nr. 1, der erste Musikwunsch von Bettina Stangnet. Eichmann vor Jerusalem, das unbehelligte Leben eines Massenmörders. Jetzt betrachtet die Philosophin Bettina Stangnet Adolf Eichmann ja als einen Spiegelfechter. Also nicht nur, dass der vor dem Spiegel Kapriolen macht, sich groß und mächtig, dass die anderen Angst haben, sondern auch die anderen manipuliert durch seine Spiegel. Was tut dieser Mensch, Adolf Eichmann, wenn die Spiegel für ihn zur Gefahr werden? Das heißt, wenn er in dieser Nachkriegszeit der Kriegsgefangene ist, der nicht als Adolf Eichmann erkannt werden will, und es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, nicht nur Opfer, sondern auch Mitwisser, Untergebene, Neider, die ihn erkennen könnten, und das wird für ihn ja dann lebensbedrohlich.
Ja, Eichmann wird verhaftet nach der Kapitulation und gibt dann, wie viele, viele andere, erstmal einen falschen Namen an, geht in die amerikanische Kriegsgefangenschaft. Das ist zunächst mal ein ganz ungefährlicher Status. SS-Männer waren glatt rasiert, sehr gut gekleidet, Maßuniformen. Jetzt ist er ein Mensch in einer heruntergekommenen Wehrmachtsuniform mit Vollbart. Da erkennt man niemanden. Außerdem waren diese Kriegsgefangenenlager so voll, dass man gar keine Chance gehabt hat, da Einzelne zu suchen. Man sollte auch nicht vergessen, dass die Alliierten ja erstmal andere Sorgen gehabt haben, als jetzt ganz speziell einzelne Menschen zu suchen. Man musste sich erstmal vertraut machen, wenn man das denn kann, mit dem Grauen, das man entdeckte. Also man musste erstmal begreifen, dass alles noch viel, viel schlimmer war als die schlimmste Propaganda über die Nazizeit. Man hat die Bilder gesehen aus den Konzentrationslagern und musste das auch erstmal verkraften. Und das gab Adolf Eichmann, aber auch vielen anderen, so einen Moment der Ruhe. Er hat dann einige Monate dort verbracht, ist immer mal wieder verlegt worden. Das war aber auch völlig normal. Auf die Spur gekommen ist man ihm nicht. Dazu war er viel zu geschickt. Sie müssen sich vorstellen, er hat ja sich immer mit Auswanderung und mit dem Leben in der Illegalität beschäftigt, nämlich zu dem Moment, als er Juden aus dem Land getrieben hat und in ihren illegalen Verstecken aufgespürt hat. Er wusste genau, wie man das macht. Er wusste genau, wie man sich falsche Legenden zulegt. Er hat zum Beispiel behauptet, er stammt aus einem Ort, wo er genau wusste, dass alle Register dort verbrannt sind. Also er wusste genau, ich kann sagen, was ich möchte. Keiner kann überprüfen, ob ich wirklich aus Breslau bin. Sowas hat er sich alles ausgedacht, weil er das kannte er. Diese Tricks kannte er. Und er hat in diesem Gefangenenlager viele, viele Monate völlig unbehelligt leben können, bis zu dem Moment, als die Nürnberger Prozesse beginnen. Und die ersten seiner Kollegen plötzlich seine berüchtigten Schlussansprachen und Prahlereien wiederholen vor aller Welt.
Also wenn ich in die Grube springen muss, dann freue ich mich, dass ich 5 Millionen Juden mitgenommen habe.
Genau das. Das heißt, er hat zum Kriegsende sehr gerne damit rumgeprahlt mit seinen Erfolgen, wobei seine Erfolge dann die Erfolge der gesamten nationalsozialistischen Judenverfolgung sind. Also er nennt immer die Gesamtzahl. Und das ist sehr erstaunlich. Er kann schon zu diesem Zeitpunkt eine Gesamtzahl nennen, von der wir heute erst 75 Jahre später wissen, dass sie stimmte. Also wir wissen heute erst, dass die Zahl, die Adolf Eichmann damals genannt hat, nämlich die von den 6 Millionen, dass das tatsächlich den Fakten entsprochen hat. Das haben wir zwischenzeitlich nicht so klar sehen können wie er. Es ist aber auch kein Wunder, er hatte ja die Zahlen immer auf dem Schreibtisch. Also wer hätte es wissen müssen? Aber er hat eben vor seinen Kollegen damit angegeben, hat das überall erzählt, als die stolze Bilanz, mit der er ja noch gar nicht zufrieden war. Und da hat er eben dann in so einer pathetischen Schlussansprache gesagt, als er seinen Selbstmord ankündigt, ich bringe mich gerne um, ich habe ja meinen Dienst erfüllt.
In welchem Geflecht, Bettina Stangnet, bewegt sich Adolf Eichmann? Simon Wiesenthal sprach von einer Organisation, die er Odessa nannte, einer Fluchtroute der Rattenlinie, über die viele Nazis durch kirchliche Hilfe befördert nach Italien und von da aus nach Südamerika gekommen haben fliehen können. Wer verhilft ihm zu einem Rückzugsort in der Lüneburger Heide? Wie kommt er danach nach Buenos Aires?
Eichmann ist ein Sonderfall. Er weiß ganz genau, dass er vorsichtig sein muss, wen er ins Vertrauen zieht, weil sich ja jeder einen Vorteil davon versprechen konnte, wenn er ihn verrät. Also auch seine engsten Kollegen waren ihm ja nun suspekt, denn die wollten ihren Hals auch retten und man rettet seinen Hals am besten, indem man auf jemanden zeigt, der mehr Schuld hat als man selber. Und dafür bot sich Eichmann an. Er hat sich als schon als Karrierist angeboten, also auch zu diesem Moment, das weiß er. Und auch dort geht er wieder sehr kluge Wege. Er wendet sich nicht nach oben, also nicht an Offizierskollegen, sondern an einfache SS-Männer. Und einer davon empfiehlt ihm also, in die Lüneburger Heide zu gehen, nach Norddeutschland, weil sein Bruder dort gerade auch angekommen ist. Der hatte vorher auch was anderes gemacht. Und dort eine Försterei hatte und dort in den Wäldern jemanden als Holzfäller beschäftigen konnte. Und auf diese Weise bekommt Eichmann also diese Adresse. Er flieht dann mit jemand anderem zusammen, die Schwester hilft dann weiter. Also das ist ein zunächst mal improvisiertes Netz.
Er hält sich von NS-Organisationen fern, denn den Pass hat er doch bei dem Bruder seines Vaters hinterlegt.
Also höchstwahrscheinlich hat er das getan. Also wir wissen, dass er seine falschen Papiere, mit denen er dann ja auch lange durchkommt, dass er die im Rheinland abgeholt hat. Und wir wissen eben auch, dass der Bruder seines Vaters, den er vorher schon sehr häufig besucht hatte, dort ist. Deshalb liegt es sehr, sehr nahe, dass das das Versteck gewesen ist. Also er hält sich nicht fern von der SS, im Gegenteil. Es war einfach so, natürlich gab es keine Odessa im Sinne einer Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, wo man also automatisch mit Lichtbildausweis Mitglied war und das straff organisiert funktioniert hätte. Das ist natürlich eine Chimäre. Aber was es natürlich gab, das war ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das heißt, wenn man sich untereinander als Zugehöriger der SS zu erkennen gab, dann war die Kameradschaft genauso da und man konnte, das war wie ein, ja, wie ein Ausweis, wie ein virtueller Ausweis. Und das hat Eichmann auch immer ausgenutzt. Und er war ja auch in der Lüneburger Heide nicht isoliert. Das sind alles Geschichten, die er erst später erzählt. Er hat immer Menschen gehabt, die ihm geholfen haben. Er hat einen alten Kameraden gehabt, Louis Schindelholzer aus Österreich, der in der Zwischenzeit selber geflohen war und in Bielefeld lebte, der ihn offensichtlich häufiger besucht hat, denn der fährt ihn dann sogar mit dem Auto bis zur österreichischen Grenze, als er fliehen möchte. Also es gibt noch mehrere Indizien darauf, dass er sich auch in der Lüneburger Heide wieder in SS-Kreisen bewegt hat, von denen einige sogar gewusst haben, wer er ist, was ja sehr erstaunlich ist. Also dass er sogar da nicht auskommen wollte ohne seinen Namen und ohne seine Berühmtheit. Wenn Adolf Eichmann sich entschieden hätte, dass ihm das Leben in der Lüneburger Heide als Hühnerzüchter in einer neuen Gemeinschaft ohne seine Familie genug gewesen wäre, hätte man ihn nicht gefunden, niemals. Das war nur, weil er doch immer davon träumte, in sein Leben zurückzukehren. Das hatte einmal ganz menschliche Gründe, die man nachvollziehen kann. Er wollte seine Familie zurück. Er hatte eine Frau, er hatte drei Söhne. Die waren noch in Österreich. Er wollte irgendwie natürlich wieder mit denen zusammenleben. Das war eines der Motive. Es gab aber immer auch dieses andere Motiv, jemand zu sein. Als Schindelholzer ihn also bis zur Grenze fährt nach Österreich, da erzählt er ihm, also Eichmann erzählt ihm, als ich in der Lüneburger Heide war, habe ich Material versteckt dort. Material über die Judenvernichtung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich ja auch ganz, ganz wichtig war und das liegt da noch. Daran sehen Sie also, ihm ist das wichtig, immer wieder zu sagen, ich bin immer noch wichtig, ich bin immer noch der Spezialist, ich bin immer noch der, der weiß. Und das ist das zweite Motiv, das ihn beherrscht. Ganz eindeutig ohne eine Organisationsstruktur, wie Sie sie beschrieben haben, also über das Rote Kreuz, über die Hilfe aus dem Umkreis des Vatikan, wäre Eichmann niemals so organisiert nach Argentinien gekommen. Dazu muss man nur wissen, dass er sein erstes Fluchtpapier schon 2 Jahre vor der Flucht gehabt hat. Das heißt, er flieht 1950 und schon 1948 werden die ersten Papiere für ihn ausgestellt. Dann sieht man, wie lang der Atem war und auch wie lang die Hand war, die das vorbereitet hat.
Gibt es eine Logik? Denn über diesen Ort sind ja mit einem Monat Abstand, das habe ich natürlich auch aus Ihrem Buch Eichmann vor Jerusalem, 3 prominente Nationalsozialisten geflohen nach Argentinien beziehungsweise erstmal nach Italien mit falschen Papieren. Das war Mengele, das war Eichmann und das war Ludolf von Alvesleben, der Chefadjutant von Himmler. In einem Monat Abstand, alle 1900, helfen Sie mir?
Also diese falschen Papiere sind alle 1948 ausgestellt und wirklich im Abstand von einem Monat. Ja, dieser Ort hat sich offensichtlich geeignet, weil man dort einen Kontaktmann hatte. Es handelt sich um Südtirol ohnehin eine Enklave für Nationalsozialisten. Und an diesem Ort muss man jemanden gehabt haben im Einwohnermeldeamt, der diese Möglichkeiten gehabt hat. Also ich habe das mal nachgesehen. Diese Papiere sind also alle am Freitag und am Sonnabend ausgestellt. Das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass es sich offensichtlich nicht um die offiziellen Dienstzeiten gehandelt hat. Wie viele dort wirklich noch ihre Pässe bekommen haben oder ihre falschen Identitäten bekommen haben, das wissen wir gar nicht genau, weil genau der Jahrgang der Gemeindebücher weg ist in dieser Gemeinde.
Zufällig.
Ganz zufällig.
Bettina Stangnet, nehmen wir Astor Piazzolla mit Contraste. Sie haben sich dazu etwas gedacht?
Ja, ich habe mir dazu etwas gedacht, weil Astor Piazzolla mir immer sehr gefallen hat. Und dann habe ich in der Beschäftigung mit Adolf Eichmann gemerkt, dass er einer der Freunde war von Eichmanns Freund Wilhelm Sassen.
Astor Piazzolla, Contraste, gespielt von ihm selbst im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Zu Gast Bettina Stangnet, Gastgeber Johanan Scheljem, Eichmann vor Jerusalem, das unbehelligte Leben eines Massenmörders. Bettina Stangnet, haben Sie als Philosophin dieses Buch genannt? Als Philosophin sage ich deswegen, weil es immer auch um das Spiel dieses Massenmörders mit den Bildern ging. Was ist das für ein Leben? Sie schreiben das unbehelligte Leben eines Massenmörders. Hat der nicht im Versteck gesessen und war darauf bedacht, dass möglichst bitte niemand diesen Ricardo Clemens, so war ja sein Tarnname, dass niemand ihn entdeckt und mit Adolf Eichmann, der doch gesucht wurde, identifiziert?
Ja, das stellt man sich so vor. Man denkt immer, wenn jemand es endlich geschafft hat, jetzt eine Gefahrensituation hinter sich zu lassen und die Möglichkeit hat, ein neues Leben zu beginnen und auch noch einen neuen Namen hat, dann bleibt er dabei. Das ist bei Eichmann nicht der Fall. Es ist im Gegenteil so, dass sein Name, sein berühmter Name Adolf Eichmann für ihn die Eintrittskarte ist für eine Vorzugsbehandlung dort. Er kommt in Buenos Aires an, wird sofort integriert in eine Gruppe von Menschen, die zum großen Teil genauso denken wie er.
Man nimmt Nationalsozialisten,
man nimmt ihn erstmal aus der Schusslinie. Das heißt, diese Gruppe kommt in eine entlegene Provinz, wo es auch gleich wieder im Regierungsauftrag einen Beruf gibt, also auch ein Auskommen. Eichmann verdient gut. Er hat zwei Haushälterinnen und eine eigene Hütte, in der ja offensichtlich Platz genug ist für zwei Haushälterinnen und hat dann auch gleich wieder einen Beruf. Das ist in Tucumán, das ist etwas weit außerhalb und damit auch nicht so schnell zu erreichen. Aber diese Menschen, die dort leben, von denen wissen die meisten, wer das ist. Das liegt schon daran, weil einige ihn wirklich kennen. Er trifft dort Kollegen wieder, Menschen, die er aus Wien, aus Österreich, aus dem Dritten Reich kannte. Und da wäre es ja illusorisch gewesen, wenn er behauptet hätte, das ist er nun nicht. Vollends sichtbar wird es, als er dann 1952 seine Familie hinterherholt, die unter ihrem echten Namen, also die Söhne heißen alle Eichmann, dann bei ihm einziehen. Spätestens zu dem Zeitpunkt kann man ja nicht mehr übersehen, wer es ist. Und es gibt Erinnerungen von Menschen, die damals Kinder waren, die heute sagen, ja, wir waren bei Eichmanns zum Orangenmarmelade kochen. Also so offen ist man damit umgegangen. Er hat schon zu diesem Zeitpunkt immer wieder auch mit Menschen über die Vergangenheit gesprochen. Das hatte damit zu tun, dass es ja nicht nur die geflohenen Nazis gab, sondern es gab ja auch Deutsche, die in Argentinien Nazis waren, ohne je in Deutschland gewesen zu sein. Das sind Exildeutsche, die sehr früh mit ihren meist schon dort geboren worden sind, so wie Eberhard Fritsch. Das ist ein noch sehr junger Mann im Verhältnis zu den anderen, der nur einmal, nämlich als Führer der Hitlerjugend, zu einem Zeltlager durfte ins Dritte Reich. Da war er irgendwie 14. Also da war, er konnte gar keine Verbrechen begehen, weil er nicht dort war, wo sie begangen wurden. Und er träumte so von der Glorie des Dritten Reiches. Er war ein Hitler-Verehrer. Und dass der jetzt jemanden wie Adolf Eichmann interessant fand, liegt ja auf der Hand. Und auf diese Weise kam Eichmann sehr früh nicht nur in Kontakt mit ehemaligen Kollegen und Menschen, die genauso dachten wie er, sondern auch mit Menschen, die noch politische Interessen hatten, wenn sie an den Nationalsozialismus dachten.
Wie kommt denn diese Gruppe zustande, die sich dann im Haus des niederländischen Nationalsozialisten Wilhelm Sassen trifft? das Vorhaben ist ja wohl, wir schreiben jetzt ein Buch. Deswegen gibt es auch dieses schlampige Protokoll, wo gar nicht wichtig ist, wer was sagt. Die Namen werden einfach weggelassen. Sie müssen sehr hartnäckig sein, um diesen Endlostext ohne Angabe der Sprechernamen durchzukämmen und dann zu überlegen, hat Eichmann das jetzt gesagt oder hat das jetzt Wilhelm Sassen gesagt oder war das Eberhard Fritsch, der Verleger? Wie sind Sie mit diesen Texten umgegangen?
Ich hatte es insofern etwas leichter, weil ich sehr viel gewusst habe über den Hintergrund dieser Menschen, die sich dort treffen. Das ist eine Gruppe von Menschen, die schon sehr lange miteinander über Geschichte diskutiert und es im Zentrum steht ein Verlag, der Dürer Verlag von Eberhard Fritsch. Und man kann die Erzeugnisse, das Schonzeugs aus diesem Verlag, kann man lesen. Das ist eine Zeitschrift, die dort herausgegeben wird, die heißt El Sendero, der Weg, die deutschsprachig, meistens deutschsprachig erscheint und in der radikalste Nazi-Theorien Verbreitung finden. Und das war das Machtmittel dieser Gruppe. Und wenn Sie sich das genau durchlesen, dann finden Sie schon viele Hinweise. Dann erkennen Sie beispielsweise, wie jemand wie Wilhelm Sassen schreibt oder wie jemand wie Eberhard Fritsch schreibt. Und dann erkennen Sie ihn selbstverständlich auch in einem Protokoll wieder. Die Idee war wohl sehr früh, Adolf Eichmann für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Er war der Spezialist, er war der berühmte Judenreferent. Und wenn es jemanden gab, der ein guter Zeuge war, dann war er das. Und man hat ihm das offensichtlich schmackhaft gemacht. Das wussten wir lange Zeit nicht, aber man hat ihm das wohl so schmackhaft gemacht, dass man gesagt hat, du wolltest immer ein Buch schreiben, schreib dein Buch, dafür hilfst du uns im Gegenzug bei unserem Buch. Es ging also um zwei Bücher. Und Eichmann hat sich dann auf seiner Farm hingesetzt und hat ein Buch geschrieben, ein Manuskript vorgelegt. Das hat er dann mitgebracht in diese Runde, die sich dann 1957 getroffen hat. 1957 stand eine große Wahl an in der Bundesrepublik. Konrad Adenauer stellte sich zur Wahl als Bundeskanzler im September. Und man fing also im April an, jetzt über Grundlagen des Nationalsozialismus für die neue Welt nachzudenken. Eichmann brachte dieses Papier, das er dort geschrieben hatte, mit. Es war eine der Diskussionsgrundlagen neben ganz vielen Büchern. Und diese Männer haben sich offensichtlich überlegt, dass sie das für die Ewigkeit machen wollen. Also sie wollten Geschichte schreiben. Wie macht man das? Man dokumentiert gut. Also so gut, wie man es eben kann. Und das Können war dort etwas begrenzt. Also sie haben ein Tonband auf dem Tisch gehabt, sie haben das aufgezeichnet. Tonbänder waren sehr teuer, also das Bandmaterial war sehr teuer. Deshalb hat man es immer gleich abgetippt und die Tonbänder wieder überspielt. Nun brauchte man natürlich Nazis, die das abtippen. Sie hätten ja nicht irgendjemandem, von dem sie nicht genau wissen, wer das ist, so ein Material in die Hand geben können, wo ja Namen genannt wurden. Die hatten ja keine Decknamen. Also Eichmann hieß Eichmann und Sassen hieß Sassen. Also das war eine ganz und alle anderen auch. Also da gab es keine Decknamen und man brauchte also jemanden aus dem eigenen Kreis, der das abtippt. Dem fehlte natürlich jegliche Ausbildung für so etwas. Und so sehen diese Protokolle dann auch aus. Wie Sie schon sagten, es fehlen die Angaben der Sprecher. Das ist jetzt so schlimm nicht, wie sich das anhört, wenn man bereit ist, das zu lesen. Sassen war Niederländer. Das heißt, er hat einen leichten, aber einen ganz leichten niederländischen Akzent. Und den hat er auch in der Grammatik. Das heißt, er hat ganz charakteristische Wendungen, die erkennen Sie immer wieder. Es gibt auch genug Fälle, in denen der eine den anderen direkt mit dem Namen anspricht, wo man dann das auch herausfinden kann, wer es ist. Aber es bleibt Ihnen eigentlich nichts anderes übrig, als diese Texte nicht nur einmal zu lesen, sondern sehr, sehr häufig zu lesen, immer wieder Begriffsanalysen zu machen, Satzanalysen zu machen, bis sich irgendwann herausschält, wer wann spricht. Es gibt eine Kontrolle dafür. Also es ist jetzt keine Kaffeesatzleserei. Es gibt eine Kontrolle dafür, weil wir zu einigen dieser Protokolle noch die Originaltonbänder haben. Das waren die letzten, die man da nicht noch einmal überspielt hat. Und da können Sie dann vergleichen, ob Ihre Interpretationen, also ob Ihre Zuschreibungen stimmen. Und das zeigt eben, dass das ganz eindeutig möglich ist.
Jetzt haben diese Nationalsozialisten ja in Argentinien ganz unterschiedliche Formen des Antisemitismus vertreten, des Nationalsozialismus vertreten. Wie sahen die aus? War Eichmann stolz auf seine Massenmorde oder hat er die Zahl runtergerechnet? Ludolf von Alvesleben, jemand aus der nationalsozialistischen Haute Volée, also Chefadjutant von Himmler, was hat der für einen Nationalsozialismus, für einen eine Wahrheit über das Dritte Reich vertreten, genauso saßen, die hatten ja auch etwas vor. Das war ja nicht nur rückwärtsgewandt, um die Geschichte, um die Vergangenheit zu korrigieren, Bettina Stangnet.
Sassen und Fritsch und auch Alfensleben und alle anderen, die sich dort trafen, hatten tatsächlich das politische Ziel, zurückzugehen in die Bundesrepublik und dort mit einem Grundlagengeschichtswerk aufzutreten. Sie wollten sagen, alles, was wir wissen über die Judenvernichtung, über die Gräuel, das ist alles übertrieben, das ist Propaganda, der Nationalsozialismus ist nicht schlecht. Das waren Auswüchse, das waren irgendwelche Einzeltaten. Und man darf das nicht vergessen, dass man wirklich sehr wenig gewusst hat über die Judenverfolgung. Natürlich waren solche Männer wie Ludolf von Alvensleben nicht unschuldig. Er war, wie Sie sagten, Chefadjutant von Himmler. Später war er höherer SS- und Polizeiführer in Dresden. Der hat natürlich gewusst, was Judenvernichtung ist. Der war nicht wie Eichmann in Auschwitz und hat sich das angesehen, aber er kannte selbstverständlich die Geschichten. Er wusste, was Massenerschießungen waren. Er hat das für sich wahrscheinlich auch runtergeredet. Also man hat sich das selber harmlos geredet. Die haben sich jetzt den Eichmann geholt, weil sie gehofft haben, dass er sie darin bestätigt. Dass er sie ihnen also erzählt, das war alles nicht so schlimm. Und das tut er auch zuerst. Das wundert einen ja, wenn man überlegt, wie er sonst denkt. Aber er macht das, weil er gern zu diesem Kreis gehören will. Die versprechen ihm ja viel. Sie versprechen ihm sein Buch. Sie versprechen ihm seinen Namen reinzuwaschen oder ihm seinen Platz in der Geschichte zurückzugeben. Sie versprechen ihm sogar, dass sie ihm helfen wollen, wenn er zurück in die Bundesrepublik geht. Und das ist etwas, was er so gerne will. Und vor allem möchte er so gerne, dass ihm endlich mal wieder jemand zuhört und ihn jemand wichtig findet, dass er zunächst einmal versucht, ihnen zum Mund zu reden. Das geht naturgemäß nicht lange gut. Denn es kommt der Zeitpunkt, wo sie von ihm verlangen, dass er sich selber als undeutsch bezeichnet. Das hat damit zu tun, dass sich die Tat nicht mehr leugnen lässt. 1955 erscheinen die ersten Bücher, die ersten Dokumentenfaksimiles. Man kann sie sich ansehen, das Wannsee-Protokoll ist da. Man kann sich das anschauen, man sieht die Zahlen dort. Man hat auch den sogenannten Korher-Bericht, das ist der Bericht einer Statistik über die Judenmorde, der in der Nazizeit gemacht worden ist. Das ist alles da. Und auch die renitentesten Männer in Argentinien begreifen, ja, es gab die Judenvernichtung. Nun war die Frage, was für eine Rolle hatte Eichmann gespielt? Und die Lösung, die ihnen einfiel, war, wir können ja behaupten, der Eichmann hat nicht auf den Befehl von Hitler gemordet, sondern auf den Befehl einer irgendwie gearteten Verschwörung. Und wenn man mit Verschwörung erst anfängt, landet man immer bei der jüdischen Weltverschwörung. Also das war so die Idee. Nur Eichmann war ein selbstbewusster Mann, der deutsch sein wollte. Und er wollte nicht irgendein Werkzeug in den Händen irgendeiner Verschwörung sein, sondern er wollte das Gesicht der Politik sein, die Hitler sich gewünscht hatte. Er war stolz darauf, dass er einen Führerbefehl hatte. Und in dem Moment wird es in dieser Runde sehr schwierig. Denn die einen möchten gerne, dass er sagt, er sei ein Opfer gewesen, das nur instrumentalisiert worden ist. Er möchte aber sagen, ich bin der große Eichmann. Ich bin das Symbol der Politik, die sich Adolf Hitler gewünscht hat. Ich bin Nationalsozialist und genau darum habe ich gemordet. Die anderen möchten sagen, wir sind Nationalsozialisten und genau darum kannst du nicht gemordet haben. Und in diesem Zwiespalt spielen sich schnell Konflikte ab in dieser Runde, die man ganz genau beschreiben kann, wenn man diese Protokolle liest. Man kann das nachlesen, wann es zu Vertrauensbrüchen kommt zwischen diesen Männern. Und daran zerbricht letztlich auch dieses Projekt, weil Eichmann es irgendwann nicht mehr aushält und sich dann hinstellt und ganz stolz verkündet, dass für ihn der Krieg nicht aufgehört hat, dass ja Hitler vielleicht verloren hat und die Deutschen, dass er aber immer noch dabei ist, Juden zu verfolgen.
Eichmann vor Jerusalem, das unbehelligte Leben eines Massenmörders. Bettina Stangnet, ganz herzlichen Dank für diesen Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Jochen Anschelium, dass mehr Fragen aufgeworfen werden als beantwortet in unserem Gespräch ist nur natürlich und hat mit dem Gegenstand zu tun. Das Buch ist bei Arche erschienen, 656 Seiten, kriminalistisch recherchiert und eloquent geschrieben. Wir verabschieden uns mit welcher Musik?
Wir verabschieden uns mit einem Gebet von Barbara Streisand.
Avinu Malkenu, Barbara Streisand, aufgenommen 1997.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.